Judith erzählt hat, sind wir ja mit drin in unserem Thema mit dem Heiligen Geist durch den Alltag. Schon der dritte Teil, der heute ansteht. Und ich hoffe, wir verstehen den Dienst vom Heiligen Geist in unserem Leben auch immer mehr. Und ich habe wie heute am Morgen gedacht, hoffentlich ist es nicht einfach ein Aha, sondern vielmehr ein Oh ja, weil wir brauchen diesen Dienst vom Heiligen Geist in unserem Leben. Und bevor ich weiterfahren möchte mit dem Teil 3, nehmen wir uns doch gerade noch ein, zwei Minuten, wo jeder für sich einfach dankt, dass der Heilige Geist in dir wohnt. Lass uns das tun, bevor wir einsteigen. Halleluja, Jesus. Ich lobe dich. Danke dir, Jesus. Danke für die Geist. Danke dir für die Geist. Oh, Heilige Geist, ich danke dir, dass du in deinen Kindern wohnst. Ich danke dir. Danke dir für die Führung, danke für die Bewahrung. Danke dir für deine Unterstützung. Danke dir, dass du uns immer näher bist. Danke für die Gemeinschaft, die du ermöglichst. Oh, ich preise dich. Ich preise dich. Oh ja, möchte ich immer wieder neu sagen. Nimm du Raum in meinem Leben und präg du mich noch viel mehr. Amen. Amen. Ich habe letztes Mal gesagt, der Heilige Geist ist wie ein Anwalt, ein Beistand, der ein Mandat übernommen hat, mir und dir beizustehen in unserem Alltag. Der Heilige Geist, der von Jesus ja vorgestellt worden ist als Geist der Wahrheit. Er führt uns mehr und mehr in die Wahrheit hinein. Und ich habe probiert zu betonen, dass das nicht in erster Linie etwas mit unserem Verstand zu tun hat, mehr Wahrheit zu wissen, sondern Wahrheit in der Bibel bedeutet der Bereich, der mit dem Willen Gottes übereinstimmt. Das ist Wahrheit. Und in das hinein leitet uns der Heilige Geist. In unserem Leben, mit unserem Denken, mit unserem Verhalten. Ein Leben, das Gott ehrt und ihm gefällt. Und hier möchte ich noch einmal einhaken, weil mir denkt, da steht doch eine grosse Frage im Raum. Zumindest, wenn ich in mein Leben schaue, kommt die Frage auf. Warum verläuft denn dieser Prozess so träge? Ich wünsche mir so ein bisschen mehr Speed, ein bisschen mehr Tempo. Warum ist der Prozess so anstrengend? Warum braucht es so viel Aufmerksamkeit? Und warum ist er verbunden mit immer wieder Rückschlägen, wenn ich verschrecke und merke, nein, das kann es nicht sein. Es muss anders gehen. Oder ich könnte anders fragen. Und das ist dann vielleicht so ein bisschen zugespitzt. Warum bin ich noch immer, wie ich bin? Warum bist du noch immer, wie du bist? Und nicht schon längst so, wie du sein möchtest? Und der heutige Bibeltext hilft uns, das zu verstehen. Und er gibt uns zum Glück auch eine klare Anleitung. Aber bevor wir zur Anleitung kommen, müssen wir uns zuerst mit der Ausgangslage beschäftigen. Und die will uns noch einmal vor Augen führen. Mir ist aufgefallen, der Apostel Paulus verwendet viel Energie darauf, die Ausgangslage zu beschreiben. Damit wir verstehen, wo wir sind, wo wir stehen, bevor dass wir irgendwann hingehen. Und ich möchte das mal lesen. Und wenn du eine Bibel hast, schlage doch auf und lies mit mir Römer 8, lies ab Vers 5. Römerbrief, Kapitel 8, ab Vers 5. Wer sich von der eigenen Natur bestimmen lässt, dessen Leben ist auf das ausgerichtet, was die eigene Natur will. Wer sich vom Geist Gottes bestimmen lässt, ist auf das ausgerichtet, was der Geist will. Was der Geist will, bringt Leben und Frieden. Aber was die menschliche Natur will, bringt den Tod. denn der menschliche Eigenwille steht dem Willen Gottes feindlich gegenüber. Er unterstellt sich dem Gesetz Gottes nicht. Er ist dazu auch gar nicht fähig. Darum kann Gott an dem, der sich von seiner eigenen Natur beherrschen lässt, keine Freude haben. Ihr jedoch steht nicht mehr unter der Herrschaft eurer eigenen Natur, sondern unter der Herrschaft des Geistes. Da ja, wie ich voraussetze, Gottes Geist in euch wohnt. Denn wenn jemand den Geist nicht hat, gehört nicht zu Christus. Was ist die Ausgangslage in unserem Leben? Jeder Feldherr, der in den Kampf zieht, macht doch eine sorgfältige Auslegeordnung. Die eigene Kraft, die Kraft vom Gegner, das Gelände und weiss nicht was alles. Und erst dann überlegt er, was wäre die richtige Taktik, die uns hoffentlich den Sieg bringt. In der Herbstferie ein bisschen Zeit gehabt zum Lesen und habe gelesen vom Zweiten Weltkrieg, ein Stabsoffizier der Franzosen hat in der Zwischenkriegszeit darüber nachgedacht, was die technologischen Erneuerungen wohl in Kriegstaktik verändern. Und dann hat der Militärleitung Vorschläge gemacht. Mit diesen panzerten Fahrzeugen, die als Offensivkraft einzusetzen. Um Gegner zu überfahren und von hinten zu kommen. Die französische Militärleitung hat nicht gross Interesse gehabt. Aber die deutschen Generäle haben das sehr genau studiert. Und die ein bisschen den Verlauf des Zweiten Weltkriegs kennen, die wissen, dass die Deutschen das genau so gemacht haben. Mit Panzeroffensiven schnell vorgestossen und dann von hinten das Land aufgerollt. Der Stabsoffizier war übrigens der Charles de Gaulle. Er, der am Schluss der von England her die Rückeroberung von Frankreich probiert hat voranzutreiben. Ist eigentlich noch bitter, wenn man gewusst hat, was die richtige Taktik ist, aber man nicht darauf eingegangen ist. Man will es anders machen. Ja, und ich verstehe jetzt all die, die denken, ja, so ein Krieger ist ein Beispiel. Das passt jetzt überhaupt nicht in so eine besinnliche Atmosphäre von einem schönen Gottesdienst. Aber haben wir in unserem Bibeltext den Ernst gespürt, dass es um einen Kampf geht? Da war die Rede von Leben und von Tod. Und in deinem Leben bist du der Feldherr. Und in uns innen findet eine Auseinandersetzung statt, die sich nicht einfach diplomatisch lösen lässt, sondern es kommt immer wieder zum Kampf. Und wegen dem wollen wir die Taktik entwickeln, weil es hilft, siegreich zu sein. Wie beschreibt die Bibel unsere Ausgangslage? Vers 5 und Vers 6. Wer sich von der eigenen Natur bestimmen lässt, dessen Leben ist auf das ausgerichtet, was die eigene Natur will. Vers 6 steht, was der Geist will, bringt Leben und Frieden. Aber die menschliche Natur bringt den Tod. Das ist eigentlich erschreckend, das in dieser Deutlichkeit zu lesen. Die menschliche Natur ist gegen Willen Gottes gerichtet. Und bei anderen entdeckt man das ja schnell. Wir entdecken Stolz, wir entdecken Gier, wir entdecken Egoismus. Und bei uns selber spüren wir auch, dass da negative Kräfte schlummern. Warum ist es so schwierig, eigene Fehler zuzugeben? Warum ist es so leicht, andere zu verletzen? Wie unbarmherzig denken wir über andere und es stört uns nicht einmal. Die einen kämpfen mit Überheblichkeit, die anderen mit Minderwertigkeit. Irgendwie ist ja der Mensch nicht in Balance. Und so weiter. Ich könnte es lange aufzählen. Aber ist es nicht so, dass wir irgendwie doch davon ausgehen, die negativen Kräfte, die können wir schon kontrollieren. Wir können es bessern. Es braucht auch ein bisschen Disziplin. Es braucht ein bisschen, ja, man muss immer mit diesen neuen Vorsätzen kommen. Aber irgendwie geht doch das. Das Wort Gottes widerspricht. Die Ausgangslage ist eine andere. Die Ausgangslage ist die menschliche Natur. Und der Begriff, das ist ja nur ein Verlegenheitsausdruck, weil uns entsprechende Begriffe fehlen. Das sind nicht einfach gemeine, unreife, unreine Gedanken gemeint. Es ist auch nicht einfach gemeint, dass das aus unserem gefallenen Körper rauskommt. Falsche Begierden, Sucht und so weiter. Es ist nicht einfach vom egoistischen Willen vom Menschen zu reden, sondern es steht hier ganz grundsätzlich. Meine eigene Natur steht am Willen Gottes feindlich gegenüber. Und wegen dem steht hier im Vers 8, darum kann Gott an dem, der sich von seiner eigenen Natur beherrschen lässt, keine Freude haben. Und dann mögen wir uns vielleicht verteidigen und denken, Moment, stimmt, das ist doch früher so gewesen, aber dann habe ich mich doch bekehrt. Ich bin zu einem neuen Mensch geworden. Und das stimmt. Die Bibel sagt, wir sind neue Menschen. Aber schauen wir doch mal ehrlich in unser Leben. Ist es nicht offensichtlich, dass die alte Natur immer noch da ist und sich immer wieder meldet? Warum ist unser Herz so eine Mördergrube? Das ist die Ausgangslage. Und wir müssen uns eingestehen, meine eigene Natur steht am Willen Gottes feindlich gegenüber. Das dürfen wir nicht ausblenden. Wie wichtig ist hier den nötigen Ernst zu haben, um nicht nachzulassen. Um nicht sich zurückzulehnen, zu denken, jetzt bin ich schon so lange Christ, jetzt ist das sicher langsam, weiß auch nicht. Das ist unsere Herausforderung. Aber jetzt braucht es ganz schnell ein Aber. Eine Ausgangslage, die ich jetzt beschrieben habe, ist erst die eine Seite, zum Glück. Zum Glück gibt es noch eine andere Seite. Die andere Seite ist, dass jetzt der Heilige Geist ins Spiel kommt. Er, der als Beistand in unser Leben hineingekommen ist. Und ich bin so froh um den Ausdruck, dass er in uns wohnt. Das hat so etwas Bleibendes, das hat etwas Stetiges. Er ist einfach da. Er ist in deinem Leben, zum Glück. Das verschiebt die Ausgangslage auf eine dramatische Art und Weise. Ich meine, ist zu dem kriegshistorischen Beispiel zurückgegangen, wo die Nazis angegriffen haben, Frankreich angegriffen haben und innerhalb von wenigen Wochen Holland, Belgien und ganz Frankreich eingenommen haben, da ist der Charles de Gaulle ja nach England geflohen, gerade noch rechtzeitig. Und hat von dort aus nur noch über Funk, also über Radio, probiert, den Franzosen Mut zu machen. Und 4 Jahre später könnte man ja sagen, die Ausgangslage war immer noch die gleiche. Wir sind schwach, mussten die Franzosen sagen. Wir sind schwach. Und gleich war die Ausgangslage eine völlig andere. Weil sie auch können sagen, wir sind schwach, aber unsere Verbündeten, die sind stark. Und sie haben die Invasion gewagt und alles hat gedreht. So ist es auch in unserem Leben. Ausgangslage auf der einen Seite noch immer die alte menschliche Natur, die immer noch da ist und die sich beständig gegen den Willen Gottes wendet. Aber zum Glück der Heilige Geist, der reingekommen ist und mir hilft, das zu suchen, was Gott gefällt. Vers 9 steht, ihr steht nicht mehr unter der Herrschaft eurer eigenen Natur, sondern unter der Herrschaft des Geistes, der ja, wie ich voraussetze, in euch wohnt. Und wir spüren hier, Christsein ist nichts Statisches. Ja, ich habe irgendwann vor Jahren eine Entscheidung für Jesus getroffen. Ich habe mal ein Übergabegebet nachgeredet. Ich habe irgendwo in einer Schublade ein Zertifikat, das mich ausweist als Christ. Oder heute hätten wir ein Zertifikat auf dem Handy wahrscheinlich. Und wenn man dann vor dem Himmelstor steht, nimmt man das Handy vor und ich habe irgendein Zertifikat, das nicht, ah, da, so, irgendwie so. Nein. Natürlich braucht es eine Entscheidung. Natürlich braucht es einen Moment, wo ich sage, Jesus, mein Leben, sag jetzt nicht weiter, ich brauche dich. Komm, komm in mein Leben. Aber das Flehen um die Hilfe von Gott, das Flehen um Rettung, das, was wir Bekehrung nennen, das ist ja schon im Wort drin, dass da steht, es ist ein Umkehren, es kommt etwas Neues rein. Meine Natur, die so gegen Gott gerichtet ist, muss entmachtet werden. Ich möchte sie unter die Herrschaft vom Heiligen Geist stellen, wo mich hineinführt in die Wahrheit, wo mich hineinführt in das, was Gott gefällt. Hier steht eigentlich wörtlich, im Geist sein. Die im Geist sind, im Heiligen Geist sind. Und ich finde es gut wiedergegeben, hier in meiner Bibelübersetzung, unter seiner Herrschaft stehen. Sich der Herrschaft vom Heiligen Geist zu unterordnen und anzuvertrauen. Seiner Leitung anzuvertrauen. Der Begriff Herrschaft erklärt seine Autorität und weist auf einen Führungsanspruch, den der Heilige Geist in unserem Leben haben will. Herrschaft bedeutet aber nicht eine Diktatur. Wir sind nicht wie Sklaven umkommandiert. Der Heilige Geist schaltet, übt seine Herrschaft nicht so aus, dass er unseren Willen würde überspielen würde. Dass wir passiv würden, so wie eine Marionette, die da so gesteuert ist. Oder mit einer Fernsteuerung, wo einfach Gott dazu kommt mit einem stärkeren Sender als ich halt habe. Und er nimmt einfach gar Kontrolle. Wir spüren alle in unserem Leben, dass es so nicht ist. Sondern wir sind immer wieder selber gefragt, die richtigen Entscheidungen zu treffen, uns loszuleiten, uns loszuführen, zuzulassen, dass er uns an die Hand nimmt und mir hilft, das zu tun, was Gott gefällt. Ja, ich habe mir manchmal schon gewünscht, Jesus, es wäre doch so eigentlich einfacher, wenn du einfach Kontrolle würdest übernehmen. Hast du das auch schon gedacht? So ein Moment, wo man vielleicht gerade einfach so wirklich massiv enttäuscht ist über sich selber. Gemerkt hat, die Entscheidung oder die Reaktionen, das, was ich dort rausgelassen habe, das, was ich dort gemacht habe, ist so daneben gewesen. Jesus, komm doch und übernimm Kontrolle. Aber weißt du was? Das könnte Gott ja schon. Er könnte das ja, aber er will keine Automaten, die ihm dienen. Modern ausgedrückt könnte man ja sagen, er könnte uns ja hacken, neu programmieren und wir würden nur noch machen, was Gott gefällt. Aber das wäre keine wahre Anbetung. Und es wäre kein wahrer Gottesdienst, sondern es wäre nur programmiert. Er hat einen anderen Weg gewählt. Er kommt mit seinem Heiligen Geist in unser Leben. Als einer, der uns unterstützt. Als einer, der uns vorangeht. Als einer, der uns anführt. Als einer, der uns hilft. Aber nicht als einer, der uns entmachtet. Wir können am Morgen nicht sagen, ja, wenn man so am Sonntagmorgen den Wecker läutet. Das ist doch, ah! Noch ein bisschen weiterschlafen, das wäre heute was. Ich hatte so eine strenge Woche. Das ist das Fleisch, das überhaupt keine Lust hat, in den Gottesdienst zu gehen. Und wenn der Lobpreis hier anfängt, all die Gedanken, schon wieder das Lied, das gefällt mir nicht. Dass ich keine Lust habe, Gott anzubeten, das ist unser die alte Natur in uns. Und ich habe Predigt da und ich habe überhaupt keine Lust, mein Herz zu öffnen und mich auszurichten auf das, was Gott mir möchte sagen. Das ist unsere alte Natur. Und es ist so gut, dass da wir nicht auf uns allein gestellt sind, sondern gleichzeitig der Heilige Geist in uns wohnt. Und er ist der, der uns reinzieht in Gemeinschaft mit Geschwistern. Es ist doch schön, dass du da bist und jetzt einfach erlebst, dass Gott an dir wirkt. Und er führt uns, Jesus anzubeten. Und er hilft uns, ein offenes Herz zu haben. Am Montagmorgen, wenn uns die Augen fast zufallen und wir die Bibel lesen, dass er zu uns redet. Er wohnt in uns. Und er will die Leitung übernehmen. Wenn wir hier die doppelte Ausgangslage, die zwei Seiten vor Augen haben, was macht das mit uns? Ich glaube, wir kennen das alle sehr, sehr gut. Es erzeugt ja in uns eine Spannung. So ein Hin und Her. Und der Apostel Paulus hat das im Galaterbrief, Kapitel 5, Vers 17, so treffend auf den Punkt gebracht. Er sagt dort, die menschliche Natur richtet sich mit ihrem Begehren gegen den Geist Gottes. Und der Geist Gottes richtet sich mit seinem Begehren gegen die menschliche Natur. Und beide liegen im Streit miteinander. Und jede Seite will verhindern, dass ihr das tut, was die andere Seite, wozu die andere Seite euch drängt. Kennst du das? Die Spannung in unserem Leben. Immer wieder hin und her gerissen sein. Genau das ist unsere Ausgangslage. Wenn ich das so gelesen habe, habe ich gedacht, wie früher beim Seil ziehen. Das war so eine Disziplin am Sporttag. Seil ziehen. Die Hälfte der Klasse hier, die andere Hälfte hier und nach los! Oh, mir hat gezogen! Und genau so beschreibt der Paulus den Kampf, der in uns stattfindet. Auf der einen Seite die alte menschliche Natur, die so träge ist, die gegen Gott gerichtet ist. Und auf der anderen Seite der Heilige Geist. Ich habe ein bisschen Mitleid gehabt mit dem Abwart. Weil wenn der Boden ein bisschen nass war, der schöne Schuhplatz, da sind wir doch hingestanden und haben so richtig Löcher ins Rasen da, dass wir richtig gut ziehen können. Und manchmal habe ich das Gefühl, mein Herz sieht so ein bisschen so aus. So die Kampfspuren. Beide wenden sich an meine Gefühle. Beide probieren, meinen Willen auf ihre Seite zu ziehen. Beide wollen meine Haltung, meine Handlungen auf ihre Seite ziehen. Weißt du, was das Gute ist? Und das hat mir so Mut gemacht, als ich über das nachgedacht habe. Die Frage ist nicht, wer gewinnt. Die Frage an dich und an mich ist, wer soll gewinnen? Weil wir selber bestimmen, wie viel Raum hat meine alte menschliche Natur. Und wie viel Raum hat der Heilige Geist. Das ist unsere Verantwortung. Also geht es nicht darum, zu hoffen, dass die gute Seite gewinnt, sondern wir haben es in der Hand. Und das hat etwas mit dieser Taktik zu tun, wo wir jetzt miteinander lesen wollen. Der Apostel Paulus ist weit davon entfernt, zu resignieren oder Verzweiflung auszubrechen. Im Vers 10 und 11 gibt er zuerst einen enormen Trost weiter. Er sagt, unsere Körper sterben zwar, sie sind unter dem Gefallenen, sie sind unter dem Vergänglichen, aber wenn der Geist Gottes in uns ist, ihr werdet auferstehen. So wie Jesus auferstanden ist. Und dann, Vers 12, und auf das möchte ich mich konzentrieren, kommt die Taktik. Lasst uns also weiterlesen. Paulus sagt im Vers 12, deshalb, liebe Geschwister, das ist jetzt meine eigene Übersetzung, sind wir unserer menschlichen Natur nichts schuldig. Und wir müssen unser Leben nicht von ihr bestimmen lassen. Vers 13 steht, wenn ihr euer Leben von eurer eigenen Natur bestimmen lässt, müsst ihr sterben. Doch wenn ihr in der Kraft von Gottes Geist die alten Verhaltensweisen tötet, dann werdet ihr leben. Alle, die sich von Gottes Geist leiten lassen, sind Söhne und Töchter Gottes. So gut, dass der Heilige Geist in dein und mein Leben gekommen ist. Als ich das so gelesen habe, hat es mir gedacht, das ist so wie ein Mafiaboss. Die alte Natur, die vorbeikommt, die anklopft und sagt, du bist mir etwas schuldig. Hm. Mach mit, sonst passiert etwas. Mach mit und du wirst sonst sehen, wie du es bereuen wirst. Das ist die Taktik von unserer alten Natur. Und ich denke, aus Bequemlichkeit heraus zahlen wir oft. Ist es nicht so? Aus Bequemlichkeit, wie es einfacher ist, wie es schneller gelöst ist, für sich zu schauen, statt für einen anderen. Ist viel einfacher. Ach, zahlen halt. Alte Natur. Und wie oft lassen wir uns schlicht und einfach täuschen, eigentlich betrügen und glauben diesen falschen Versprechungen. Hier ist das volle Leben. Dort hinten verpasst du doch alles. Entschuldige dich doch nicht. Du bist doch im Recht. Gottes Wort hält dagegen. Ich lese es noch einmal. Wenn ihr eure Leben von eurer eigenen Natur bestimmen lasst, müsst ihr sterben. Doch wenn ihr in der Kraft Gottes die alten Verhaltensweisen tötet, dann werdet ihr leben. Ah, wir wollen ja ausgerichtet sein auf das, was Gott gefällt. Wir wollen uns dieser Führung vom Heiligen Geist anvertrauen. Und was der Paulus hier beschreibt, das ist eigentlich zu vergleichen mit einem Herzschrittmacher. Der Impuls für ein Leben mit Gott ist irgendwie einfach zu schwach. Unsere Natur, unser Menschsein ist so träge, ist so fest eigentlich ja, gefallen, wie die ganze Schöpfung gefallen ist. Und der Impuls ist zu schwach. Aber der Heilige Geist, der in uns wohnt, das ist wie ein Herzschrittmacher, der uns implantiert ist und einen neuen Impuls gibt. Und der Impuls ist so heilsam. Und was soll ich das jetzt sagen? Er erhält uns im richtigen Rhythmus, um es mal so auszudrücken. Diese Woche hat mir jemand erzählt von ihrer Enkelin, die mit so einem schweren Herzfehler auf die Welt gekommen ist, dass eigentlich jederzeit ein Herzstillstand möglich wäre. Und man hat dem Kind nicht einfach nur einen Herzschrittmacher implantiert, sondern sogar einen Defibrillator. Dass wenn das Herz aufhört zu schlagen und das Kind an den Boden fällt, dann kommt eine Stimme aus ihm raus, Achtung, zurücktreten. Weil, ist ja klar, wenn das Kind zusammenbricht, rennen ja alle hin und wollen helfen und so. Dann kommt Achtung, zurücktreten. Und nachher kommt der Signalton, stellen wir vor, so genau haben sie es nicht beschrieben, Achtung, zurücktreten. Und dann kommt der Impuls. Und probiert, das Herz wieder zum Schluss zu bringen. Ich, als ich mir das vorgestellt habe, dachte, Scheibe, das ist ja extrem beängstigend. Aber das ist doch das, was Leben rettet. Und weißt du was? Das haben wir in unserem Leben. Als Gotteskind. Wir haben einen Herzschrittmacher, der uns ausrichtet auf das, was Gott gefällt. Und es gibt Momente, wo wir wirklich am Boden liegen und gescheitert sind. Merken, ich habe gesündigt. Und dann ist es noch nicht vorbei. Sondern er kommt Achtung zurücktreten. Und der Heilige Geist ist in unserem Leben am Werk. Schaut mal, wie präzise der Paulus hier ist. Er sagt nicht, die menschliche Natur soll man töten. Das können wir nicht. Erst wenn wir auferstehen und auch Auferstehungsleib haben, die Verherrlichung erlebt haben, dann ist das endlich weg. Dann ist der Kampf gefochten. Dann ist es vorbei. Aber solange wir noch hier sind und Jesus noch nicht gekommen ist, ist das unsere Ausgangslage. Er sagt, die Handlungen, zu denen uns die menschliche Natur verleiten will, die Trägheit, der Egoismus, die Lieblosigkeit, das soll man töten in Kraft vom Heiligen Geist. Ich weiss nicht, wie es dir geht. Bist du auf der Suche nach dem Schalter? Ganz am Anfang der Pfingstbewegung ist man davon ausgegangen, wenn der Heilige Geist auf jemanden kommt, so in einer sichtbaren Geistestaufe, dann ist das alles gelöst. Ein für alle Mal. Und man gleich müssen merken, Moment. Nein. Es gibt nicht einen Schalter. Diese Strategie funktioniert nicht. Vers 14 steht, geleitet durch den Heiligen Geist. Der Beistand, der in unserem Leben ist, er, der uns an die Hand nehmen will, ihm müssen wir die Hand geben und uns von ihm führen. Vers 5 steht, ausgerichtet sein auf das, was dem Geist entspricht. Und wenn wir noch einmal in den Galaterbrief wechseln, wo eben genau das gleiche Thema ist, dann braucht der Apostel Paulus das Bild vor Ernte. Er sagt, macht euch nichts vor. Gott lässt keinen Spott mit sich treiben. Was der Mensch sät, wird er ernten. Und wer auf den Boden seiner selbstsüchtigen Natur sät, also in diesem Seilziehkampf hier, da, die menschliche Seite verstärkt, wird als Frucht seiner Selbstsucht das Verderben ernten. Aber wer auf den Boden von Gottes Geist sät, wird als Frucht des Geistes das ewige Leben ernten. Lasst uns nicht müde werden, das zu tun, was gut und richtig ist. Denn wenn wir nicht aufgeben, werden wir zu der von Gott bestimmten Zeit die Ernte einbringen. Das ist doch eine wunderbare Verheißung. Was heißt das? Ja, auf meine selbstsüchtige Natur sehe ich, wenn wir uns mit Menschen umgeben, die nicht heilig ist, die übereinander herziehen, die spotten, die lästern, die Gerüchte verbreiten. Auf meine selbstsüchtige Natur sehe ich, wenn man sich Gedanken und Bilder aussetzt, die Gott nicht gefallen. Auf seine selbstsüchtige Natur sagt man, wenn man sich zuerst um das kümmert, wo man meint, das ist das Wichtigste, wo doch das Wort Gottes sagt, trachtet zuerst nach dem Reich Gottes. Das, was Gott wichtig ist. Auf seine selbstsüchtige Natur sagt man, wenn man die warnende Stimme vom Gewissen zwar gehört, aber ignoriert und auf die Seite schiebt. Ich befürchte, wir wissen sehr gut, wie man auf die selbstsüchtige Natur sagt. Lass uns auf die anderen schauen. Lass uns schauen, wie man am Geist Gottes Raum schafft. Das ist ganz einfach. In dem, dass man die Nähe von Jesus sucht. Der Heilige Geist um Leitung bittet, im Gebet, im Nachdenken über sein Wort, eine geistliche Sensibilität entwickelt. Und im Galaterbrief beschreibt ja der Paulus die Frucht, die der Heilige Geist in uns vorbringen möchte. Liebe, Freude, Frieden, Langmut, Freundlichkeit, Güte und noch mehr. Und diese Impulse müssen wie stärker werden als die Impulse von meinem Egoismus, von meiner Gleichgültigkeit. Und so weiter. Ich möchte mit einem Bild uns in die Umsetzung hineinführen, was das für unser Leben heisst. Eigentlich ist es wie bei einem Gleitschirmpilot. In deinem Leben bist du wie ein Gleitschirmpilot. Das ist jetzt nicht das kriegerische Bild, sondern viel schöneres. Wenn ich auf uns aufschaue, denke ich, ich wäre auch gerne Gleitschirmpilot. Fehlt ein bisschen der Mut. Aber dann denke ich mir, das wäre jetzt schön dort oben. Wie geht es am Gleitschirmpilot? Er ist in der Luft und es sieht so spielend und so leicht aus. Aber weißt du was? Es ist eigentlich ein beständiges Ringen. Weil die Kraft vor Erdanziehung, die wirkt beständig auf ihn. Die zieht ihn immer ab. Ganz ähnlich wie unsere menschliche Natur, die uns von Gott wegzieht. Die Schwerkraft ist nicht ausgeschaltet. Was der Gleitschirmpilot braucht, ist immer wieder Aufwind. Immer wieder Thermik. Und wir als Frutiger sollten das ja besonders gut verstehen. Ich habe fast stundenlang geschaut, was die X-Alp-Challenge, was ich da von Österreich aus da irgendwann hin müssen fliegen. Und unsere Frutiger-Piloten ja immer die Besten sind. Wir haben uns langsam daran gewöhnt. Und ich finde das so eindrücklich. Es gewinnt der, der am besten weiss, wo die Thermik ist. Der gewinnt. Weil sinken die alle genau gleich schnell. Der gewinnt, der die Thermik entdeckt. Und jetzt bei diesem Rennen kann man ja im Live-Tracker schauen und sieht mit dem GPS die Spur nachzeichnet. Und das ist schon genau das Bild, das ich dir mitgeben möchte. Wenn ein Pilot Thermik entdeckt, dann bleibt er dort und schraubt sich auf. Und schraubt sich auf. Und schraubt sich auf. Wer weiß, gleichzeitig wirkt eben auch die andere Kraft an mir. Ich muss Höhe gewinnen, sonst komme ich nie ans Ziel. Und die Frage an dich, an mich ist doch, wo ist die Thermik in meinem Leben? Wo merke ich, hier wirkt der Heilige Geist, hier hilft, das hilft mir. Und das ist bei uns allen wahrscheinlich auch ein bisschen unterschiedlich. Aber wir müssen Sensibilität haben für einen Aufwind. Weil Gravitation wirkt beständig an uns. Können wir das Bild vor Augen haben? Der Gleitschirmpilot hat so ein Gerät dabei, das ihm genau anzeigt, steige oder sinke ich? Das Wichtigste. Hier ist die Thermik oder hier ist keine. Ich habe mir überlegt, jetzt bei diesem Bild, gibt es das Gerät in unserem Leben? Also ich kann sagen, es ist nicht der Pastor und es ist nicht der Zellenleiter. Es muss etwas mit dir zu tun haben. Und vielleicht hat es etwas mit unserem Gewissen zu tun. Unser Gewissen, das uns eigentlich anzeigt, komme ich näher gegen oben, um so auf dem Bild zu bleiben, oder bin ich zurückgezogen, zieht es mich ab. Und mir jetzt wie gedacht, ja, das Gewissen in diesem Fall ist meine Verantwortung, das Piepsen einfach möglichst laut einzustellen. Weil oft in meinem hektischen Alltag, du und ich, wir hören das fast nicht und achten gar nicht drauf. Wir müssen die Stimme vom Gewissen aufschrauben. Und weißt du, wie man das machen kann? Dem, dass wir immer wieder in Ruhe, Gegenwart von Jesus, ganz ehrlich von Jesus sind. Und ihm bitten, rede in mein Leben rein. Und wir uns Zeit nehmen, über unser Leben nachzudenken. Nicht einfach mehr denken, sondern geleitet vom Heiligen Geist. Und wir in aller Ernsthaftigkeit uns entschuldigen für Haltungen, für Sachen, die wir gesagt haben, für Situationen, wo wir einfach weiter sind, obwohl wir das innehalten sollen, wo wir das mit Jesus besprechen. Und ich glaube, in diesem Prozess, wenn wir das bewusst tun, wird die Stimme vom Gewissen aufgeschraubt. Und das wünsche ich mir. Und ich wünsche es dir für dein Leben. Bei dem X-Alps-Challenge, mit dem möchte ich schließen, hat es dann auch immer wieder Piloten gegeben, die sind grounded. Die haben den Aufwind nicht rechtzeitig gefunden. Und am Schluss waren sie am Boden. Wissen, was sie gemacht haben? Die haben nicht einfach aufgegeben, sondern Schirm eingepackt und haben angefangen, aufzulaufen. Den Berg auf. Und das ist für mich wie ein Bild. Und mit dem möchte ich schließen heute. Dort oben ist doch das Gipfelkreuz. Dort oben ist Jesus. Dort ist der Ort, wo wir mit unserem Versagen dürfen Vergebung in Anspruch nehmen. Jesus, vergib. Ich bin grounded. Vergib. Und dann Schirm wieder aufpacken und neu starten. Das möchte ich dir zusprechen. Lass uns einen Moment einfach ins Gebet gehen. Und vielleicht als erstes gerade mal einfach dem Heiligen Geist den Raum geben, um uns ein Bild von unserem Leben zu zeigen. Und wir dürfen ihn darum bitten, zeig mir, wo die Thermik ist. Ich suche deine Thermik, führe mich dorthin. Und vielleicht bist du im Abwind. Dann bitte der Heilige Geist darum, dass er dir zeigt, wie du aus dieser Abwindzone rausfliegen kannst und neu in den Aufwind hineinkommen. Lass uns beten miteinander. Jesus, ich danke dir für die Illustration, die jetzt mich persönlich wirklich angesprochen hat. Und ich kenne den Abwind in meinem Leben. Gott sei Dank kenne ich auch den Aufwind, die Thermik. Dort, wo ich merke, es zieht mich zu dir. Und Jesus, ich möchte dich bitten, dass du uns hilfst, heute Morgen einfach ehrlich zu uns selber zu sein. Weil du bist ja nicht der, der anklagt. Sondern du bist der, der uns weiterbringen möchte. Und näher zu dir ziehen. Jesus, wir können dieser Spannung nicht entfliehen. Sie gehört zu unserem Leben. Aber wir wollen dafür sorgen, dass du Raum hast. Hilf du. Hilf du. Und Jesus, ich möchte gerade für alle bitten, die sich wie grounded vorkommen. Ich möchte euch zusprechen im Auftrag von Jesus. Komm zum Kreuz. Komm zum Kreuz. Lass dir vergeben. Und du darfst neu starten. Danke, Jesus. Halleluja. Lass uns doch aufstehen miteinander. Und auch miteinander beten. Wir haben ein Lied, das du mitbeten kannst. Und vielleicht ist es dir gerade lieber, wenn du noch gerade in deinem eigenen Gebet bleiben kannst. Das ist natürlich auch okay. Lass uns aufstehen miteinander.